gut. Jetzt könnte man das Ding noch umschalten, den Beamer. Wir haben uns ja die letzten paar Gottesdienste mit dieser Frage beschäftigt, was ist der Wille von Gott, was ist eine Berufung und was ist Führung. Und wir haben gemerkt, dass wir oftmals die Begriffe durcheinander bringen und sie nicht so brauchen in unserem alltäglichen Gebrauch, wie sie eigentlich die Bibel braucht. Und dann verstehen wir dann manchmal gewisse Sachen nicht so recht. Und einfach kurz noch einmal zusammenfassend, dass wir den Draht dazu haben, was ist der Wille von Gott, wenn die Bibel vom Willen von Gott redet, dann meint sie einerseits, es war der Wille von Gott gewesen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, das war sein Wille gewesen, also der Heilsplan von Gott, das war sein Wille gewesen, Menschen zu retten durch Jesus Christus, uns gerecht zu machen durch seinen Tod, also die Rettung von der Menschheit, das ist sein Wille, dass niemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Und unsere Heiligung, da haben wir gemerkt, auf dem letzten Punkt, also unsere Umgestaltung in sein Bild, da liegt eigentlich ein ganz grosser Schwerpunkt. Bei allen Bibelstellen, oder bei sehr vielen Bibelstellen, wo es um einen Willen von Gott geht, geht es darum, dass wir verändert werden, umgestaltet werden, eben der Prozess von der Heiligung. Schlussfolgerung haben wir gemerkt, es geht also beim Willen von Gott um die allgemeinen Absichten von Gott, um Gottes Heilshandeln, sein Plan, den er mit uns Menschen hat. Und es geht eben nicht um persönliche Führung. Also es gibt keine Beispiele in der Bibel im Zusammenhang mit dem Willen von Gott, wo es jetzt um ganz persönliche, praktische Fragen geht. Das ist jetzt der Wille von Gott, ob ich jetzt einen Mercedes oder einen Mini kaufe. Da gibt es keinen Willen von Gott. Es gibt vielleicht einen Rat von Gott in dieser Frage. Das gibt es schon auch. Da kommen wir jetzt darauf. Die Führung von Gott, aber das ist nicht ein Wille von Gott. Und das ist jetzt gesetzt und da gibt es nichts mehr zu rütteln. Sondern es sind allgemeine, umfassende Absichten von Gott. Nachher das Zweite, was wir angeschaut haben, ist, was ist denn eine Berufung? Und diesen Begriff brauchen wir oft eigentlich falsch, im Sinne von, dass wir denken, was ist meine Aufgabe? Oder was ist mein Mandat, das ich im Reich von Gott so wahrnehmen soll? Das schauen wir jetzt gerade an, was es ist. Aber wenn wir von der Bibel her schauen, wenn der Begriff Berufung kommt im Neuen Testament, heisst es eigentlich, wir sind gerufen in die Nachfolge von Christus. Wir sind berufen, ihm nachzufolgen. Wir sind berufen, seine Jünger zu sein. Wir sind berufen, Söhne und Töchter von dem Vater zu sein. Zu dem sind wir gerufen. Und darum sind wir berufen. Das hat mit dem, was ich im Detail mache, nachher mit einem Auftrag, den ich für Gott ausführe, oder mit einem Mandat, das er mir gibt, eigentlich mal noch gar nichts zu tun. Also wir sind immer Berufene, denn wenn wir auf den Ruf von Gott in seine Nachfolge reagieren und ihm nachfolgen. Und Berufung zum Dienst, haben wir gesehen, gibt es nur zwei Bibelstellen im Neuen Testament, die das zum Ausdruck bringen. 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist berufen sein. Schlussfolgerung auch hier, steht der allgemeine Begriff klar im Vordergrund. Im Endeffekt ist nur an zwei Bibelstellen eine Berufung zu einem spezielleren Dienst zu erkennen. Jetzt, aus dem heraus ist natürlich die Frage, ja, was ist denn jetzt mit der Führung von Gott? Also das heisst, immer dann, wenn wir vom Willen von Gott geredet haben oder von der Berufung geredet haben, was nichts mit dem zu tun hat, ist es eigentlich um die Führung von Gott gegangen. Und das ist ohne Realität. Das ist mir wichtig, dass ihr das seht. Das ist ja nicht so, dass Gott nichts zu diesen Fragen sagt, die wir im Alltag bewegen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Begriffe für das verwenden, die die Bibel gar nicht dafür braucht, und dann einfach mit dem in einen Stress hineinkommen. Wie ganz viele Leute haben so einen Berufungsstress. Oder was ist meine Berufung? Kannst du noch beten? Kannst du noch hören? Kannst du mir noch sagen? Und dann gehen sie zu Propheten und zu Gemeindeleitern und zu Pastoren und zu WC, woher. Und wenn ich herausfinde, was ist meine Berufung? Und wenn du diese Frage stellst, was ist meine Berufung, meinst du eigentlich? Die Leute meinen, ja, soll ich jetzt irgendwo in die Mission gehen, oder soll ich Pastor werden, oder soll ich im Kinderdienst mich engagieren, oder soll ich im Lobpreisteam sein? Sie meinen eigentlich das. Aber fragen sie uns, was ist meine Berufung? Und auf die Frage, was ist meine Berufung, da gibt Gott nur eine Antwort. Und wie lautet die? Ja, folg mir nachher. Das ist deine Berufung. Bis mein Sohn, bis meine Tochter, bis meine Jüngerin. Und dann bist du in seiner Berufung. Oder? Und jetzt die ganzen anderen Fragen vom Geführtsein von Gott. Da schauen wir, haben wir letztes Mal ja drin geschaut. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also das ist das Geleitetsein durch den Heiligen Geist, der die Sohnschaft zum Ausdruck bringt. Das ist geradezu ein Markenzeichen, könnte man sagen, von der Sohnschaft. Das sind die, die eben geleitet sind. Das sind die, die Gottes Führung in ihrem Leben erleben. Aber Sohn bist du eben nur dann, das hat ja mit einer Reife zu tun, mit einem Mandat zu tun, eben, das dir gegeben wird. Sohn, haben wir ja herausgefunden, heisst eigentlich, ich habe gecheckt, dass ich nicht für mich lebe, sondern dass ich für jemand anderes lebe. Ich habe gecheckt, dass es nicht um meine Karriere geht, um meinen Erfolg geht, um mein Business geht, sondern dass es um sein Reich geht. Und ich habe es nicht nur gecheckt, sondern ich habe mich hergegeben, mein ganzes Leben zu Gott zur Verfügung gestellt, um zu sagen, und du kannst mein Leben brauchen, damit dein Reich sichtbar wird. Ich will ein Verwalter sein von deinem Reich. Ich will der Repräsentant sein von dir, Vater im Himmel. Das ist die Grundhaltung, die Sohnschaft ausmacht. Und erst dann wirst du erleben, dass du geführt bist vom Heiligen Geist. Und das ist der Clinch, den ich spüre. Und die Spannung, die ich auch merke. Oder? Wenn wir noch so in unserem eigenen Auftrag unterwegs sind, in unserem eigenen Karrieredenken sind, dann wird es schwierig. In der ganzen Bibel finden wir keine Beispiele, wo Menschen die Führung von Gott erlebt hätten, wo es nur um persönliche oder eigennützige Angelegenheiten würde gehen. Gibt es einfach nicht. Gott führt. Also es heisst nicht, dass Gott nicht auch in solchen Sachen auch führen kann. Ich will das nicht ausschließen, aber wir haben nicht Beispiele in der Bibel, wo das so wäre. Wo es irgendwie um einen beruflichen Erfolg ging, oder wo es darum ging, einen Wohnort, oder um ein Haus, oder um ein Auto, oder um solche Sachen. Also ich habe nichts gefunden, sorry. Und da müssen wir, glaube ich, einfach aufpassen, in unserer westlichen Kultur, dass wir uns jetzt fest so auf die materiellen und Sachen fixieren und wie meinen, dass Gott führt jetzt da drinnen. Und da kennen wir vielleicht nicht die Beispiele von diesen Missionaren, die haben die Geschichte vielleicht auch gehört, oder? Wo 500 Kilometer mit einem leeren Tank fahren in Russland und so Zeug. Schon gehört, so Storys? Da staunen wir, wow, ey, die sind 500 Kilometer gefahren mit einem leeren Tank. Gott hat da übernatürliches Wunder da, das Benzin einfach nicht losgeht. Ich weiß doch auch nicht, wie das Wunder passiert ist. Und wir staunen und denken, hey, so ist Gott und Halleluja. Und das nächste Mal, wenn wir in die Ferien gehen, auf Spanien, denken wir, oh, jetzt tanken ich mal nicht mehr, dass Gott tut den Wunder und er wird uns übernatürlich versorgen. Und bleiben dann irgendwo auf einer Pannenstreife stecken. Und erstaunen ist, warum das jetzt Gott kein Wunder hat da. Merken Sie den Unterschied? Ja, was ist der Unterschied? Das ist jetzt eben wichtig. Es ist eben wichtig, wenn du im Auftrag von Gott unterwegs bist, in seiner Mission unterwegs bist, wo mit dir, mit deinem Erfolg, deinen Ferien und deinen Plänen überhaupt nichts zu tun, sondern du bist in seinem Auftrag. Da ist jemand unterwegs in der Mission von Gott. Und weil der unterwegs ist, weil der gesetzt ist von Gott, weil der einen Auftrag hat, passieren nicht Sachen, dass der Auftrag erfüllt werden kann. Und Gott schaut jetzt. Das sind doch genau die Storys, die wir in der Bibel noch finden. Ein Mose hat den Auftrag, das Volk durch die Wüste durchzuführen. Und jetzt passieren ständig Wunder. Das Meer teilt sich, das Manna fällt vom Himmel, oder die Wachtel fliegen rein, aus dem Felsen kommt Wasser. All das passiert, weil Gott das hat wollen. Und weil der Mose in Gottes Auftrag und in Gottes Mandat handelt, passieren um ihn herum die Wunder. Und was ist denn 40 Jahre lang passiert im Leben von Mose vorher, wo er in der genau gleichen Wüste war und einfach die Schafe von seinem Schwiegervater gehütet hat? Wie viele Wunder sind denn da passiert? Wo ihm ein Schaf ab ist oder wo irgendetwas passiert ist, jetzt ist doch das Glas ausgeleert. Oder da ist nichts passiert. Einfach die Vorbereitungszeit, die Zurüstungszeit. Und die Zurüstungszeit ist in unserem Leben auch, Freunde. Wir haben Zurüstungszeiten, wo nicht viel passiert, äusserlich gesehen. Jesus hat 30 Jahre lang in seinem Leben kein einziges Wunder gesehen und erlebt. Ganz normal gelebt, als Sohn von Gott. Das kann dir auch passieren. Du lebst 30 Jahre lang und du erlebst und siehst keine Wunder, bis irgendwo eben eine Bevollmächtigung kommt, bis dann die reife Sohnschaft hineinkommt, bis die Stimme von mir oben runterkommt und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und dann kommt etwas in Aktion, dann kommt etwas führen, das nichts mit privaten Ideen, Karriereplänen oder Absichten von Jesus zu tun hat, sondern wo nur noch mit dem Reich von Gott etwas zu tun hat. Und das ist der Punkt. Weißt du, du kannst in deinen Ferien schon Wunder erleben. Aber die Frage ist, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung gehst du in die Ferien? Und das ist etwas, was ich mir auch immer wieder stellen muss. Und etwas, wo wir uns mal entschieden haben, wenn wir irgendwo hergehen, wenn wir in die Ferien gehen. Wir machen nicht Ferien vor Gott. Wir machen auch nicht Ferien vor unserem Mandat oder vor unserem Auftrag, Repräsentanten von diesem Vater zu sein. Das sind wir auch in den Ferien. Das sind wir auch am Sonntagnachmittag. Das sind wir auch am Samstagabend, wenn wir in den Ausgang gehen oder was wir auch immer machen. Und sie offen, sie parat, sie hörend, was ist der Auftrag jetzt vielleicht hier? An unseren Strandnachbarn, an unseren Zugsnachbarn, wo wir mitten im Zug hocken oder mit denen, wo wir im Flieger sind, oder wo immer. Es geht nicht darum, dass wir an allen Orten müssen verzweifelt evangelisieren. Ich rede nicht von dem. Ich rede davon, offen zu sein für die Impulse vom Heiligen Geist zu jeder Zeit und jeder Umzeit und das zu tun, wo Gott nachher aufs Herz legt. Und dann kannst du in deinem Alltag die Wunder erleben. Du bist ein Berufener. Du hast einen Auftrag. Den hast du immer. Du bist immer ein Sohn von Gott. Du hast immer den Auftrag, ein Zeuge von diesem Gott zu sein, ein Repräsentant von diesem Gott zu sein und auf das Königreich von Gott aufmerksam zu machen, das sichtbar zu machen. Aber seien wir doch ehrlich, mir geht das so. Ich bin ehrlich. Ich schalte dort, meine, du bist noch jung. Jetzt hocken wir im Zug und wollen einfach, hey, das ist doch mir egal, wer da neben dran hockt und das ist ein Problem. Das ist für mich in Ruhe lassen und dann noch die kränkeligen Kinder da. Brauche ich jetzt nicht auch noch, die habe ich daheim schon. Oder da ist man so irgendwo in einem Modus, wo man wie abschaltet. Und das Reich von Gott ist plötzlich gar nicht mehr präsent. Ich bin gar nicht mit dem Bewusstsein, dass ich ja immer noch ein Sohn von Gott bin und ein Repräsentant bin. Und ich glaube, das ist der Challenge. Dort spüre ich in meinem Leben den Challenge. Vielmehr stellen wir fest, dass es immer um das Reich Gottes geht, sein Heilshandeln und die Umsetzung seiner Pläne, bei denen er uns mit Verantwortung gibt. Das ist das, was er will. Gott hat sich so verletzbar gemacht, so demütigend, so sein Plan hat er so einem riesigen Risiko ausgesetzt, dass er sagt, ich tue meinen Plan mit euch fehlerhaften Menschen ausführen. Mein Reich wird sichtbar durch euch. Ich gebe sozusagen mein ganzes Herz gebe ich in euch hinein. Und was ihr damit macht, repräsentiert mich. Ob ihr es jetzt gut macht oder nicht. Müsst ihr euch mal vorstellen. Mein Gott könnte die viel, viel besser aussehen, als ohne uns nie. Sind wir doch ehrlich. er einfach grossartig würde einfahren, als der König von allen Königen, als der Herr von allen Herren, übernatürlich mit Engeln und so weiter. Stell dir noch mal vor, die Welt wäre in der kürzester Zeit überzeugt und evangelisiert und die Leute würden vor Ehrfurcht erzittern, wie Gott es selber mich. Könnte er ja auch, er macht manchmal schon solche Sachen, aber er braucht immer die und mindestens war sein Plan. Das ist eben auch sein Wille. Dass er durch seine Söhne, durch seinen Sohn will sichtbar werden. Da hat er sich entschieden. Ich will durch meinen Sohn offenbar werden. Ich will durch meinen Sohn gesehen werden. Wer den Sohn sieht, sieht der Vater. Und jetzt sind wir die Söhne. Sind wir der Sohn, der körperlich cooperative Son. Wie sagt man das auf Deutsch? Der gemeinschaftliche Sohn sind wir auf seine Gemeinde. Und durch das hat Gott gesagt, wollte ich mich sichtbar machen. Wir haben eine Verantwortung. Gut, das wäre einmal das, was wir in dem Beispiel gesehen haben. Das ist jetzt von letztem Mal, eigentlich alle nehmen im Alten Testament aufzählen. Eine Esther, die Königin wurde, für im entscheidenden Moment können das Schicksal vom jüdischen Volk zu wenden. Bei einem David haben wir gesehen, wie es immer wieder heißt, und er befragte den Herrn und Gott hat geredet. Bei einem Abraham haben wir gesehen, wie er auf die Stimme von Gott gehört hat und gemacht hat, was Gott gesagt hat. Er hat das Vaterland verlassen. Er hat den Sohn, den verheißene Sohn, nachdem dass er Jahrzehnte auf ihn gewartet hat, auf den Altar gelegt, war bereit gewesen, ihn zu opfern. Einfach aus der Führung von Gott raus. Ein Mose haben wir vorher schon gesehen, ein Jona, der davon gelaufen ist von diesem Auftrag und wieder zurückgeführt ist worden, ein Josef, Nehemia, der den Drang hatte, die Stadtmauer wieder aufzubauen und geführt wurde, dass der König das hat genehmigt und ihm noch das Ganze gezahlt hat und noch Soldaten hat mitgeschickt, dass er sicher ist. Also die ganze Bibel ist voll Beispiel von Menschen, die sich für das Reich von Gott verfügbar machen und die Führung nachher dort drinnen übernatürlich erleben. Und das Übernatürliche muss nicht immer Zeichen und Wunder sein. Das kann ganz natürlich sein, wie jetzt beim Nehemia. Dass du Gunst hast bei einem König. Dass der nicht sagt, was bist du für einen frechen Kerl. Du bist mein Diener, das fällt dir eigentlich ein. Ab in die Kerker mit dir. Du kannst ja froh sein, dass die nicht an Galgen hängen. Das hätte doch passieren können. Esther hat dir ein Leben riskiert. Die hätte einen Kopf kürzer sein, weil sie einfach ungefragt zum König geht. Versteht ihr? Aber du erlebst Gunst. Und es tut sich Türen auf und es geht etwas. Das ist auch Führung von Gott. Das ist auch übernatürlich, auch wenn es natürlich ist. Versteht ihr? Also, Führung von Gott heisst nicht immer, es muss irgendein übernatürliches Zeichen oder ein Wunder sein. Nein, im Neuen Testament haben wir natürlich Jesus als Paradebeispiel, eben so wie er geführt ist, so wie er als Sohn den Vater repräsentiert hat, so sind wir mit sind wir herausgefordert, Söhne und Töchter zu sein, ihn zu repräsentieren. Philippus haben wir angeschaut, der den Auftrag hat bekommen, jetzt gehen wir auf die Strasse, die gegen Süden führt, und dort willst du einen auf einem Wagen begegnen und erklär dem das Evangelium, geführt von Gott, oder? Zumindest aus einer erwecklichen Evangelisationssituation in Samaria rausgerufen, in die Wüste, und dort passiert dann etwas Spezielles. Geführt sein von Gott. Es geht nicht um die Karriere von Philippus. Es geht nicht um seine persönlichen Vorteile. Paulus ist ein anderes Beispiel, wo er immer wieder geführt ist worden vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat es verwehrt, in die Gegend zu gehen. Ein Traum war in Nacht. Kommt nach Mazedonien, helft uns. Und so hat er die Führung von Gott erlebt. Er war im Auftrag von Jesus unterwegs. Er war nicht in seinem eigenen Auftrag unterwegs. Er war nicht auf Geschäftsreisen. Es ist nicht um sein Zeltmacher-Business gegangen. Wo könnten wir neue Märkte schliessen? Ah, Europa wäre auch noch etwas. Wir expandieren, wir da noch Filialen auf in Griechenland. Es ist nicht um das gegangen, es ist um das Reich von Gott gegangen. Gut, jetzt kommen wir in die ganze Frage von Mandat und Auftrag. Was ist ein Mandat und was ist ein Auftrag? Es hat etwas miteinander zu tun und ist doch nicht ganz das Gleiche. Ich habe damals Wikipedia Definition von Mandat abgeschrieben. Als Mandat, von lateinisch mandare, aus der Hand geben, beauftragen, befehlen, bezeichnet man grundsätzlich einen Auftrag oder eine Ermächtigung ohne genaue Handlungsanweisung. Das ist einfach die Definition, ganz weltlich. Jetzt hat es gar nichts mit der Bibel und mit einem göttlichen Mandat. Einfach mal, was ist überhaupt ein Mandat? Also etwas, eben, das ich aus der Hand gebe. Gott hat seinen Sohn aus der Hand gegeben, hat ihn gegeben. Er hat das Mandat von ihm empfangen, den Vater zu repräsentieren. Das ist das Mandat vom Sohn. Ein Repräsentant vom Vater zu sein. Bezeichnet man grundsätzlich einen Auftrag oder eine Ermächtigung, das hat mir sehr gut gefallen, der Begriff Ermächtigung, das ist wie eine Bevollmächtigung. Es ist eben nicht nur ein Auftrag, es ist auch eine Bevollmächtigung zu einem Auftrag, ohne genaue Handlungsanweisungen. Also das heisst, es ist nicht ein spezifischer Auftrag. Geh jetzt an Kiosk in Heimberg und kauf mir dort ein Pepsi-Wert. Das wäre jetzt ganz ein konkreter, spezifischer Auftrag, sondern du bist verantwortlich für die Getränke. Das ist ein Mandat, versteht ihr das? Das ist ohne detaillierte Beschreibung. Es ist wie eine Ermächtigung für etwas Allgemeines, etwas Größeres, wo natürlich nachher so ein Auftrag drinnen kann Teil davon sein. Spürt ihr das? Jetzt im biblischen gesprochen, könnte man sagen, es ist wie ein Mantel. Also es ist jetzt zufällig, dass Mantel und Mandat ein bisschen ähnlich tönt. Es ist nicht, hat keinen Zusammenhang, so viel ich weiß. Aber es ist interessant, dass gerade beim Elia und beim Elisa der Mantel ja eben zum Ausdruck kommt oder vorkommt und dass es ein Bild ist für ein Mandat. Der Mantel vom Elia repräsentiert eigentlich wie sein Mandat als Prophet, das er hat. Und dann, wo nachher das Mandat auf Elisa übergeht, wird ja der Elia wie entrückt, kommen die Feuerwege da und dann verschwindet da im Himmel und nachher fällt der Mantel am Boden. Und der Elisa nimmt den Mantel, legt ihn an und er hat ja vorher darum gebeten, ich möchte ein doppeltes, eine doppelte Salbung haben, wie es der Elia hat, und nimmt den Mantel und merkt jetzt, das ist wie ein Mantel, wo Gott ihm eben sozusagen vom Elia jetzt auf Elisa überträgt. Und als erstes nimmt er ja nachher den Mantel, holt mit dem auf den Jordan und genau gleich, wie es bei Elia war, teilt sich das Wasser und sie können überlaufen und jetzt passiert es bei ihm auch. Er hat sozusagen eben den Mantel übernommen. Also das heisst, ein Mandat kann auch übertragen werden. Ein Mandat ist nicht eine lebenslängliche Sache. Es ist zwar eine langfristige Ermächtigung, die kleine Aufträge beinhalten kann, ist aber auch etwas, das übertragen werden kann. Der Saul zum Beispiel, der König Saul, der hat das Mandat gehabt, König zu sein von Israel. Das war der erste König von Israel gewesen. Und das wäre eigentlich ein langfristiger Auftrag gewesen. Ja, da spürt ihr den Unterschied. Ein König, das ist nicht einfach ein Auftrag, jetzt macht das und dann, wenn das abgeschlossen ist, ist es wieder fertig. Sondern König sein, das bist du nachher. Da hast du eine Verantwortung, wo du drinstehst. Und weil der Saul nicht gehorsam war und sein Herz nicht reingehalten hat, ist das Mandat vom König nachher für David übertragen worden. Und der Saul ist in einem Krieg gestorben. Also es kommt auch zu einer Mandatsübergabe. Spätestens beim Tod, aber es kommt eben manchmal schon vorher. Eben, wir haben Beispiel König, Prophet, Apostel, Ältere, Amtsträger. Der Begriff, den wir im Neuen Testament kennen als Amt, ist eigentlich das Mandat. ist ein Mandat, wenn jemand ein Amt hat. Das klingt bei uns, klingt Amt, in unserem Sprachgebrauch klingt das eben nicht so. Darum brauche ich das auch nicht so gerne. Aber das ist der Begriff, wo die Bibel findet, oder? Das Amt des Apostels oder das Amt des Propheten. Und das meint eigentlich das Mandat. Also die Bevollmächtigung. Und das ist etwas Längerfristiges, wo auch etwas mit der Identität eben nachher zu tun hat. Du bist das nachher, ein gewisses. Und normalerweise wird Gott das Mandat auch nicht wegnehmen, sondern wird es eben auch lassen. Du bleibst das irgendwo. Es hat auch etwas mit deiner Identität zu tun. Sagen nicht, es ist deine Identität. Da müssen wir vorsichtig sein. Unsere Identität ist immer Söhne von Gott zu sein. Egal, was wir für ein Mandat haben. Dürfen uns nicht mit dem Mandat zu fest identifizieren. Und trotzdem ist es mehr, hat es mehr mit uns zu tun. Eltern zum Beispiel. Also ganz normale Eltern von Kindern. Das ist ein Mandat, Eltern. Das ist nicht ein Auftrag, jetzt schau mal zu diesen Kindern. Du hast den Auftrag in deinem Job, zu den Kindern zu schauen, Pascal, oder? Das ist ein Auftrag. Dein Job ist nicht dein Mandat. Du kannst dort jederzeit künden oder sie können dir künden und dann ist das wieder fort. Und dann ist der Auftrag weg und dann schaut irgendjemand anders. Aber Eltern sein, das ist ein Mandat, das hast du. Das hast du auch dann, wenn du krank bist, das hast du auch dann, wenn du mal irgendwo eine Krise hast, wo du vielleicht Hilfe oder Unterstützung brauchst. Aber du hast das Mandat, Eltern zu sein für deine Kinder immer. Insbesondere in den ersten 20, 25 Jahren. Aber nachher eben auch noch. Es verändert sich zwar, du hast nicht mehr die Verantwortung im Sinn von Erziehung und so weiter, aber ich meine, mein Vater ist immer noch mein Vater. Auch wenn er jetzt 84 wird, ist immer noch mein Vater. Er hat kein Erziehungsmandat mehr an mir, aber er ist immer noch mein Vater. Und ich sage ihm auch so, ist immer noch mein Papi. Oder ist bei euren Eltern auch so? Das Mandat. Gut, es verändert sich natürlich nachher, eben, wenn du selber Eltern wirst, wird es anders. Jetzt versteht ihr das? Ist das Mandat? Seid ihr nachgekommen? Längerfristig. Jetzt kommt der Auftrag. Das haben wir eigentlich vorher schon ein bisschen angetönt. Ein Auftrag ist eine Aufforderung an eine andere Person, eine bestimmte Handlung. Bestimmte Handlung vorzunehmen. Das ist schon wieder die Definition nach Wikipedia. Also ich gebe dir, das ist eben das Beispiel vorhin mit dem Golan, was ich holen, oder? Das ist einfach ein spezifischer Auftrag, hang und mach das und tu das, wenn das erledigt ist, ist fertig. Der Auftrag erfüllt. Wo der Philippus dem Kämmerer von Äthiopien das Evangelium ist verkünden an die öde Straße, das war ein Auftrag, kein Mandat. Und wo er das gemacht hat, war es fertig gewesen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo ich merke, da haben viele nachher bekommen hier ein Gestürm. Sie bekommen mal einen Auftrag von Gott. Oder vielleicht ist es sogar eine Begabung, die sie haben. Und meinen nachher, das ist jetzt mein Mandat. Oder meinen, das ist meine Berufung. Also ich habe irgendwo gut ein Musikinstrument spielen oder so und ich habe erlebt, wie Gott mich gebraucht hat. Stellt mich der David vor, der hat da mit seiner Harfe am König Saul gespielt, wo er seine depressiven Schübe hatte. Und es ist besser geworden mit ihm. Und jetzt könnte David auf die fatale Idee kommen, das ist meine Berufung, Harfe zu spielen und mit dem da Leute zu dienen und so Gottes Gegenwart für ihn zu bringen. Das war es aber nicht gewesen. Es war einfach ein Auftrag, temporär, zeitlich begrenzter Auftrag, der erledigt war. Ist gut. Sein Mandat war ein anderes. Sein Mandat war, selber König zu werden. Und zudem ist er schon gesalbt worden, noch lange bevor es nachher in Aktion kam. Das ist auch ein Punkt. Zu einem Mandat wirst du langfristig vorbereitet und hast du vielleicht sogar schon einen prophetischen Eindruck, dass das mal das wird sein, auch wenn es noch lange geht, bis es nachher ist. Eine lange, mehrjährige Vorbereitung. Der Paulus hat bei seiner Bekehrung, wo er Gott berufen hat in seine Nachfolge, schon gerade das Mandat über zugesprochen bekommen. Du wirst einmal von Königen und von Mächtigen mich bezeugen, hat ihm Jesus gesehen. Schon dann in Damaskus. Ja, wie lange ist das gegangen, bis es nachher passiert ist? Wann hat der Paulus mit seiner ersten Missionsreise angefangen, nachdem dass er den Ruf von Jesus gehört hat. Wer weiss das? 14 Jahre, ja. Das ist eine lange Zeit. He? Und das ist etwas, was wir müssen checken, von dem an, wo Gott das Mandat zuspricht, bis es nachher auch drinnen läuft, kann das Jahre gehen. Das ist nicht etwas, was nachher meinst, weil es jetzt irgendwie prophetisch angekündigt ist worden, weil es irgendwie gehört ist und Gott hat mir das selber in einem Traum gesagt. Das hat er Josef auch gesagt in einem Traum, dass sich die Eltern und Brüder werden vor ihm verbeugen. Das ist nachher auch 15 Jahre gegangen, bis das Realität ist. Spürt ihr das? Also von dem an, wo etwas angesagt ist, ein Mandat verheißen ist, bis es nachher in Aktion kommt, kann eine lange Zeit vergehen. Die Zeit ist immer ganz eine wichtige, entscheidende Vorbereitungszeit. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht einzelne Aufträge, die Gott uns gibt, als unser Mandat oder als unsere Berufung oder so etwas verwechseln. Beispiel Samuel hat den Auftrag gehabt, den Saul zauben zum König. Er hat den Auftrag gehabt, den David zauben zum König. Das war einfach Auftrag. Das war nicht der Salber. Salber war nicht sein Mandat. Prophet war sein Mandat. Ja, man könnte es ja meinen, du, jedes Mal, wenn ich da Öl über Röcken nähre, werden wir dann Könige. Jetzt kann ich auch, tue ich das Ministry auf, oder? Königseinsetzung Salber. Nicht solche hirnverbrannte Ideen kommen unsere Leute. Sorry, wenn ich da in die christliche Welt rausschaue, ich sehe noch und noch solche Schrott. Sorry, wenn ich es so sage. Das ist einfach schlimm. Und wir müssen das erkennen, dass das nichts mit einem Mandat zu tun hat. Esther haben wir schon angeschaut, Philippus haben wir noch angeschaut, Paulus haben wir noch angeschaut. Das sind Aufträge, die Gott gibt, innerhalb von einem Mandat. Also die Aufträge, die können sich relativ schnell verändern. Das Mandat bleibt meistens länger. Du kannst schon mal einen Auftrag haben, der überhaupt nichts mit deinem allgemeinen Mandat zu tun hat. Auch wenn du kein Prophet bist, als Mandat, kann Gott zu dir reden und dir durch dich einen Auftrag ausführen. Und du hörst es und du weißt, Gott hat gesagt, und du gehst her und du machst es und du willst es erleben. Das macht dich nicht zum Prophet. Nur weil du mal etwas hörst von Gott. Das ist eigentlich ganz normal. Jeder gehört denkt, die Stimme von Gott. Jeder ist ein Sohn von Gott. Jeder ist geleitet vom Heiligen Geist und gehört sein Reden. Das macht dich nicht zum Prophet. Spürt ihr den Unterschied? Das ist einfach noch wichtig. Und der Auftrag, wie gesagt, das ist in Quintessenz, der hat nichts mit unserer Identität zu tun. Also seid da vorsichtig. Nur weil ihr einen Auftrag für etwas habt bekommen, seid ihr nachher nicht der Mr. Donald Mann oder so. Ja. Das ist einfach ein Auftrag, den ihr nicht wahrgegeben. Ich bin sehr dankbar, dass ihr den vielleicht habt ihr den. Vielleicht ist das tatsächlich etwas, was ihr die nächsten paar Jahre noch macht. Das ist Halleluja, oder? Also es ist nicht euer Mandat, gell? Es ist einfach ein Auftrag. Etwas, was sich wieder ändern kann. Verstehen wir das? Fertig? Hä? Noch Fragen? Auftrag, Mandat? Also ich merke, es ist wirklich wichtig, dass ihr das checkt. Wir erleben so viel Komisches. Oder Leute, die nachher aus irgendeinem, die beten mal von einem Kranken und dann wird er gesund und dann machen sie das Heilungsministerium daraus und haben das Gefühl, sie müssen jetzt einen Heilungsdienst aufbauen und weiss ich was alles. Hey, es ist eigentlich unser aller Auftrag, für Kranke zu beten und dass die gesund werden. Dann gibt es noch die spezielle Begabung für Krankenheilung. Und das ist schon schön, wenn es das gibt. Das ist einfach etwas, was in der Gemeinde funktionieren soll. Das heißt noch lange, dass du das Mandat hast, jetzt Krankenheiler zu sein oder so etwas. Die Mandate, die wir im Neuen Testament haben, die sind eigentlich klar beschrieben. Das sind die Apostel, das sind die Propheten, das sind die Lehrer, die Evangelisten und die Hirten. Das sind die fünf Mandate, die beschrieben sind im Neuen Testament. Und alles andere sind nachher irgendwelche Aufträge. Oder einfach Gaben. Da gibt es viel mehr nachher.
Wo ist denn Gaben einordnen?
Begabungen, ja, das sind ja spezielle Gaben, ja.
Innerhalb vom Mandat.
Innerhalb vom Mandat, ja.
Oder vom Auftrag.
Oder vom Auftrag, ja.
Also die Gaben, die manchmal schon ändern,
manchmal. Die Gaben ändern sich, absolut. Entwickeln sich normalerweise und vergrößern sich und verbreitern sich, ja. Kann mal etwas sein, das nicht direkt mit dem Mandat zu tun hat. Ja. 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 Oder als Sohn von Gott bist du immer verfügbar für die Idee von Plan von Gott, wenn es halt keine anderen hat. Einfach dich. Und du bist auch immer verfügbar. Und macht mit dir etwas, was du sonst nicht möchtest. Eben das Beispiel mit dem prophetischen Eindruck oder so, das ist ja normal. Eben, dass du kannst einen prophetischen Eindruck haben und bist wegen dem nicht ein Prophet. Du kannst das Evangelium weitergeben und es bekehrt sich jemand und du bist wegen dem nicht ein Evangelist. Das ist ganz normal, das ist unser aller Auftrag. Aber es ist nicht eine spezielle, oder du hast vielleicht sogar eine spezielle Begabung. Eben Menschen zu Christus zu führen. Das heisst noch nicht, dass du wegen dem das Mandat vom Evangelist hast. Es kann ein Hirte sein. Jemand, der das Mandat vom Hirte hat, der einfach ein Flair hat, Leute zu Christus zu führen und die Herde zu vergrößern und sich näher um die Leute zu kümmern. Es kann ein Körper sein, der das Mandat vom Apostel hat. Schaut mal, wie viele Leute haben sich bei einem Paulus bekehrt oder wie viele haben sich da nachher getauft oder bei einem Petrus. Es war nicht ein Evangelist, es war ein Apostel. Trotzdem sind Sachen passiert. Ja.
Hat jeder etwas von diesen fünf?
Nein, ich glaube nicht, dass jeder eins von diesen fünf Mandaten zwingend hat. Es kann sein, dass du einfach in deinen Gaben laufst, ohne eins von diesen Mandaten zu haben. Das kann schon sein, ja. Also das, so wie ich Gott kenne, ist ja alles wachstümlich. Das Reich von Gott ist grundsätzlich wachstümlich. Und in dem Bild, wo Jesus sagt, wenn ihr im Kleinen treu seid, dann kann ich euch über Grösseres setzen. Das hat für mich auch mit Mandat zu tun. Ich glaube, wir können auch im Mandat hineinwachsen, wenn wir einfach in dem treu sind, was uns Gott reinstellt. Und je mehr, dass wir uns als treu erweisen, je mehr Verantwortung gibt er uns, je mehr kann er uns in die Verwalterschaft hineinführen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gott durchaus die Absicht hätte, allen so ein Mandat zu geben. Ja. Jetzt von diesen fünf, das kann aber auch gut sein.
Also du
wirst
jetzt einen Bereich verwaltet, wie ein Geschäft oder ein Bereich, der ihm anvertraut ist. Sagen wir jetzt der Lobpreisdienst oder ja. Dann sollte man
dem
nicht Mandat sagen? Oder
man kann ihm Mandat sagen. Ich habe gesagt, was im Neuen Testament als geistliche Mandat beschrieben sind, müsst ihr jetzt unterscheiden. Oder? Das ist einfach, das sind die fünf sicher. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht studiert, vielleicht hat es noch mehr, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt einfach ein geistliches Mandat oder eben ein Amt, wie es im Neuen Testament sind, einfach die fünf sicher. Apostel, Prophet, Hirte, Lehrer, Evangelist. Aber sonst ein Mandat kannst du natürlich auch weltlich haben. Wenn du Inhaber von einem Geschäft bist, hast du das Mandat, dort verantwortlich zu sein. Wenn du Eltern bist, vorhin das Beispiel von dir, das ist nicht ein Amt im geistlichen Sinn, wie es in der Bibel vorkommt. Und du hast trotzdem ein Mandat. Und das ist nicht falsch, wenn man diesen Begriff braucht. Aber es ist eigentlich auf einer natürlichen Ebene, würde ich sagen, wo natürlich auch immer ins Geistliche hineinfließt, aber nicht jetzt ein geistliches Amt oder ein geistliches Mandat im Sinn, wie es für ein Leib gedacht ist, genau innerhalb des Leib. So wie so im Alten Testament hat es eigentlich die drei Mandate gegeben, oder? Das Könige, Apostel, Könige. Propheten und Priester, das sind die drei Mandate, die es im Alten Testament gegeben hat. Und im Neuen Testament ist es eben nachher noch der Lehrer, der Hirte und der Evangelist, die noch dazukommen zum Propheten und zum Apostel. Also müssten wir sonst mal extra das anschauen. Die Zeit ist schon fortgeschritten, wir müssen da hören. Wir dürfen das Forum noch ein bisschen mögen. Ihr dürft sonst nachher gerne noch während dem Mittagessen noch ein bisschen weiter diskutieren. Spannende Frage. Wir hören hier mal.